Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Cédric Cavator liest weiter aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong, heute die 8. von 14 Folgen. Hindenburg ist tot, Adolf Hitler ist an der Macht, die Juden dürfen nicht mehr über den Kurfürstendamm flanieren. Aus seiner Zeit beim Militär hat Hans Kesselbach noch Kontakt zu ehemaligen Kameraden, die jetzt unter dem Führereid dienten. Kranz, der ehemalige Schlosser aus Pankow, der Sozialdemokrat wurde, Rubinroth, der Philosophiestudent, der jetzt seine Haut retten muss, sowie die Adelssprösslinge Konstantin von Stein und Werner zu Taube. Hans Vater, der versehrte Kriegsveteran, ist zunehmend krank und sieht die politische Entwicklung mit Sorge. Aber auch, dass sein Sohn noch immer unverheiratet ist.
In dieser Zeit nahm ich zum ersten Mal eine von Taubes Einladungen zum Abendessen an. Im Entree legte seine Ehefrau schlaff ihre Hand in meine, ich beugte mich zum Kuss darüber, war enchanté, obwohl ich ihr Gesicht nicht länger als einige Minuten in Erinnerung behalten habe. Ich glaube, sie war aschblond, mit runden Wangen und in all den Jahren, in denen ich dann zu Besuch kam, meistens schwanger. Taube nannte sie brav und sich selbst glücklich, sie zu haben. Und in gewisser Weise ergänzten sie sich wohl. Jedenfalls drückte Taube mir die Hand so fest, dass ich hätte schreien mögen. Ihren Vornamen habe ich nie erfahren. Als ich das Esszimmer betrat, saß der Kleine zum Stein bereits am gedeckten Tisch. Wir tranken reichlich Cointreau und nach einer Flasche fühlten wir uns fast wie Freunde. Stein war Oberleutnant geworden und Taube zum Hauptmann befördert. »Der Generalstab«, schwärmte Taube, »wird wieder eine der tragenden Säulen Europas. Und unter uns«, nicht mehr lange und wir sind militärisch den Franzosen überlegen. Deutschland wird wieder an die Spitze der Völker rücken, da wo wir hingehören. Und Versailles haben wir bald vergessen. Stein nickte und Taube drängte uns nachzunehmen. Trotz des Tafelsilbers, der Familienfotos und der feinen Polstermöbel konnte er das soldatische Schlingen nie ganz unterlassen. Seine Frau wolle wieder aufs Land ziehen, erzählte er, und das missfalle ihm doch. »Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn sie mit den Kindern zu ihren Eltern fährt, solange ich nicht in Berlin bin. Aber bin ich hier, möchte ich sie auch sehen. Es ist ja ohnehin zu wenig, was man im Leben von Frau und Kindern hat.« Taube warf mir einen forschenden Blick zu. »Wirklich ausgezeichnet, wie deine Frau kocht«, lobte ich. »Siehst du? Und so ein Essen bekommst du nicht im Gasthaus. Ich bin übrigens sicher, dass es auch tüchtige Russinnen gibt.« Aber die kommunistische Barbarei zerstört alles, was man am Zarenreich doch hat schätzen können. Wenn es dereinst einen Schlag gegen die Sowjetunion gibt, will sagen, wenn wir Europa vor dem Untergang bewahren wollen, dann ist Hitler der richtige Mann in der Reichskanzlei. Und dass dieser Schlag unausweichlich ist, müsst ihr in der Wilhelmstraße ja auch einmal einsehen. Prost darauf! Stein nickte, sein Kopf glühte rot und klirrend stießen unsere Gläser aneinander. Ich nahm Taubes Reden als Fantasie eines Offiziers. Selbst die samtenen Hosenstreifen des Generalstabs leuchten in Friedenszeiten eben doch nur matt. Unseren Kameraden Kranz erwähnte er ein einziges Mal. Ich glaube im Frühjahr 35, als die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde. Kurz zuvor, im Januar, war das Saargebiet zurück ans Deutsche Reich gegangen. Und Karl hatte schon wieder Pech. So viel Pech wie Karl konnte man gar nicht haben, dachte ich. Taube sprach herablassend von Kranz, aber mit jenem Respekt, den ein Offizier seinem Vorgesetzten zu zollen hat. Kranz, der Schlosser aus Pankow, war Hauptmann geworden, und zwar ein Jahr vor Taube. Hier zeige sich nun die Schwäche des Nationalsozialismus, dass die naturgegebene Ordnung zu leicht verspielt und uralte Hierarchien in wenigen Jahren über den Haufen geworfen würden. Auf lange Sicht braucht Deutschland andere Führer, befand Taube. Aber erst einmal Russland. In Basel hörte ich wieder von Karl. Der Vizekonsul, mit dem ich zu Abend aß, ließ seinen Namen beiläufig fallen. Karl hatte sich nach der Saarabstimmung offensichtlich in die Schweiz abgesetzt, doch als ich nachfragte, wusste mein Gesprächspartner nicht viel mehr. »Die Schweiz ist klein«, erklärte er. »Wir kennen unsere Pappenheimer. Aber Herr Pretzel ist keine Person des öffentlichen Lebens.« Ich weiß nicht einmal, ob er in Zürich oder Bern lebt. Oder vielleicht in Luzern. Josef Wirth hat dort eine Villa und aus irgendeinem Grund bringe ich Pretzel mit dem ehemaligen Reichskanzler in Verbindung. Ich mag mich täuschen, sagte der Vizekonsul, ehe er sich tief über die Crème brûlée beugte. Wie auch immer. Er rieb sich den Mund mit der Serviette. Wirt ist jetzt in Paris, Otto Braun baut in Ascona Kartoffeln an. Das ist alles, was von Weimar übrig geblieben ist. Er lächelte mich an und ich konnte nicht sagen, ob Bedauern darin lag oder doch ein stilles Einverständnis. Dann musste ich aufbrechen, da ich noch den Nachtzug Richtung Berlin erreichen wollte. Am Gleis wurde die Abfahrt bereits über Lautsprecher angekündigt. Ein Mädchen mit einem Blechteller saß an eine Säule gelehnt und schlug ohne Fröhlichkeit oder auch nur Rhythmus auf eine kleine Trommel. Und beinahe wäre ich mit einem Mann zusammengestoßen. Kurz trafen sich unsere Blicke und ich dachte an Karl. Aber es war wohl nur das Gespräch, das mir nachhing. Ich raffte meinen Mantel und stieg in den Zug. Der Schlafwagenschaffner nickte mir zu und führte mich zum Abteil. Mein Kabinengenosse hatte sich bereits mit einer Flasche Rotwein auf die obere Liege des Doppelstockbetts verzogen, den Hut tief in die Stirn gezogen und grüßte mit fliehenden Augen unter der Krempe hervor. Von draußen hörte ich wieder das Klappern des Blechtellers und schaute aus dem Fenster. Aber es war nur der Zug, der langsam anfuhr. Auf dem schmalen Tischchen breitete ich meine Unterlagen aus und arbeitete, bis ich im Zugrestaurant noch ein Nachtmahl aß. Mein Gegenüber blätterte in einer deutschen Illustrierten und von einer Seite blickte mich plötzlich Magda an. Es war nur ein kleines Bild. Die Überschrift beglückwünschte den Minister und seine Frau zur Geburt ihres Sohnes und Magda lächelte in die Kamera, hart wie eine Kriegerin. Sie hatte ihren Kampf gewonnen. Dass sie ihren zweiten Sohn Helmut nannte, kam mir vor wie Verrat. Zurück im Abteil schien mein Bettnachbar bereits zu schlafen. Im Gepäcknetz über ihm hingen zwei leere Flaschen. Ich setzte mich auf die untere Matratze und klappte meine Brieftasche auf. Im Halbdunkel blickte ich auf das Foto. Seine Linien kannte ich so genau, dass die Gesichter vor mir lebendig wurden, obwohl das Grau kaum greifbarer war als das Sepia meiner Großeltern im Salon der Belle Etage. Hinter dem Foto steckte eine Postkarte mit Kaffeeterrasse. Sonntagsgästen, es ist immer Sonntag auf Postkartenterrassen, Boten, Wolken und an den Rand gedrängt, so als sollte es gerade eben noch aufs Bild, ein Stück Badestrand vom Wannsee. Auf der Rückseite war in weiblicher Handschrift ein Gedicht von Oscar Wilde notiert. This winter air is keen and cold. And keen and cold this winter sun. But round my chair the children run like little things of dancing gold. Weiter kam ich nicht, denn ich spürte einen Kloß im Hals. Im Nebenabteil sang eine Frau ein Schlaflied und das Rattern der Reichsbahn auf den Gleisen lag darunter wie ein monotones Orchester. Der Zug stampfte, die Dampflok schnaufte nervös, doch ich kam nicht weg. Reisen war ein nutzloses Fieber, es kurierte nichts aus. Wo ich auch hinfuhr, immer war das Reich schon da, immer war Magda mir voraus. Sie stand in Rom neben Graf Ciano und einem Geistlichen, in Venedig bei den Filmfestspielen hob sie den Arm so elegant zum Hitlergruß, wie sie ihn früher angewinkelt hatte, um ihre Unterarmtasche zu halten. Sie war glatt und perfekt, wie die Perlen in ihrem Dekolleté. Als ich von einem dumpfen Schlag aufschreckte, war es stockfinster. Einen Moment wusste ich nicht, warum der Raum um mich her schwankte. Der Zug kam an einer Weiche zum Halten und ich hörte Geräusche im Gang. Ich tappte zur Tür. Der Luftzug wehte meine Unterlagen vom Tisch. Mein Bettnachbar lehnte am offenen Gangfenster und rauchte. Sein Anzug war von gutem Schnitt, aber zerdrückt von der Reise. Er drehte nervös an seinem Ehering und wirkte entsetzlich angetrunken. Eine Weile standen wir schweigend nebeneinander, sahen auf die Signallichter, die umsprangen. Der Zug fuhr wieder an, der Rangierer war in der Dunkelheit als Schatten auszumachen, ohne Gesicht, ohne Ort. »Ärger zu Hause?«, fragte ich. »Zu Hause«, der Passagier lachte leise auf. »Sie wissen nicht, wo ich herkomme. Sie würden anders nach meinem Zuhause fragen.« Er zog eine Uhr aus der Westentasche. Es war 3:15. »Sie haben keine Ahnung, wo ich hinfahre«, fuhr der Passagier fort. »Haben Sie die Verordnungen gelesen?« »Welche genau, wenn ich fragen darf?« »Alle. Sie müssen alle lesen, um zu begreifen, auf welchem Weg wir sind.« Er sah mich aus geröteten Augen an. Spucke klebte in seinem Mundwinkel. Er stank nach Wein und Schnaps, nach sehr viel Wein und noch mehr Schnaps. »Sie begreifen nichts«, sagte er. »Ich arbeite in einem Ministerium. Ich habe einen soliden Überblick über die offiziellen Verordnungen und Gesetze. Ich weiß nur nicht, auf welche Sie sich beziehen.« »Sie begreifen nichts«, sagte der Passagier so laut, dass sich am Ende des Waggons die Tür des Nachtschaffners öffnete. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, seine Dienstmütze aufzusetzen. Lautlos schritt er durch den schmalen Gang auf uns zu. »Der da, der begreift vielleicht mehr als Sie. Er wird mich gleich hinauswerfen und dann sehen Sie mich da unten im Graben liegen. Aber Ihr Zug fährt ja weiter.« »Wenn ich Sie bitten darf«, flüsterte der Schaffner, »die anderen Gäste schlafen.« Ich nickte meinem nächtlichen Bekannten zu und zog mich in unsere Kabine zurück. Meine Unterlagen wollte ich vom Boden aufsammeln, aber als ich in die Knie ging, drückte etwas gegen mein Zwerchfell. Die Faust vor den Mund gepresst, konnte ich es doch nicht zurückhalten. Tatsächlich weinte ich. Ich wusste nicht, warum. Vielleicht, weil etwas oder jemand fehlte, oder weil es etwas oder jemanden nie gegeben hatte. Still lehnte ich meine Stirn in die Hände und verharrte so. Das Ruckeln des Zuges unter mir, bis es langsam hell wurde. Dem Astrologen aus der Motzstraße begegnete ich auf dem Kudamm wieder, kurz nachdem die Wehrmacht ins Rheinland gezogen war, und ich war sicher, dass dies das Ende der Regierung sein würde. Nicht nur mein Vater hielt Reichskriegsminister Blomberg für einen Banausen, auch meine Kollegen in der Wilhelmstraße waren wenig überzeugt von diesem allzu offensichtlichen Bruch des Versailler Vertrags. Das Merkwürdige in diesen Märztagen 36 war, dass Frankreich nichts tat. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen, und gedankenverloren ging ich den breiten Boulevard hinunter. Kaum etwas nahm ich wahr. Vor einem Eckhaus an der Fasanenstraße schimpfte ein Mann so laut, dass ich meinen Kopf zu ihm umwandte. Und ich weiß nicht, ob ich sonst die schwarze Schrift überhaupt gelesen hätte, die über Hausfront und Fenster geschmiert war. »Jude verrecke. Jude verrecke.« Die Rheinlandbesetzung lockte auch in den folgenden Wochen weder Frankreich noch Großbritannien aus der Reserve. Und auch, dass mein Vater über Blomberg schimpfte, änderte nichts daran, dass Deutschland Verträge brach und niemand sich groß dafür interessierte. Und was tat ich? Ich zahlte meinen Mitgliedsbeitrag an den Bund nationalsozialistischer deutscher Juristen. Und weil ich möglichst wenig mit ihnen zu tun haben wollte, achtete ich auf Pünktlichkeit und nahm noch ein Abonnement des Völkischen Beobachters dazu. Das Kleist-Casino und das Eldorado waren geschlossen worden und die verbliebenen Schöneberger Lokale miet ich aus Vorsicht. Ich wollte nicht noch einmal etwas begehren, was unmöglich war. Hin und wieder traf ich mich an gesichtslosen Orten mit gesichtslosen Männern. Wir gingen nebeneinander her durch die Straßen, deren einziger Zweck es war, dass keiner von uns sich an sie erinnern würde. Bis wir in Klammerdunkelheit am Rand des Grunewalds oder in einem Industriegebiet, umgeben von Gleisanlagen, eine vermeintlich sichere Stelle fanden, um uns nahe zu kommen. Sie mussten schnell gehen, diese trostlosen Intimitäten. Meinen Kollegen gegenüber verhielt ich mich korrekt und freundlich, ohne verbindlich zu sein. Wie jemand, von dem später niemand genau sagen kann, an welchem Tag er nicht mehr im Büro erschienen war. Es ging ja. Irgendwie ging es. Einigen ging es sogar gut. Wenige Wochen später brach das Bankhaus Jacquet und Securius zusammen. Die Insel war unter dem baufälligen Gebäude abgesackt, seine Mitte eingestürzt wie ein Kartenhaus und die Trümmer türmten sich neben der Rennbahn. Kinder spielten darin, bis sie von Erwachsenen verscheucht wurden. Die Arbeit in den übrigen Gebäudeteilen ging weiter, als wäre nichts geschehen, und das Geröll wurde erst nach Wochen abgetragen. In dieser Zeit kam Rubinrot durch meine Straße. Zufällig, wie ich meinte. Ich war spät dran und es nieselte. Bis hinunter zur Goldstraße war alles trüb. Ich zog meinen Mantelkragen hoch und sah jemanden scheu winken. Als Rubinrot vor mir stand, wirkte er außer Atem, dabei war er gemessenen Schrittes näher gekommen. Wir wechselten einige höfliche Worte. Das Bankhaus ließ ich unerwähnt, obwohl ich daran dachte, und auch nach den Kneipenabenden fragte ich nicht. Er blickte auf mein Wohnhaus und mir schien, er hoffte, hereingebeten zu werden, aber ich war in Eile. Er verlasse Berlin, sagte er dann. Natürlich, sein Großvater war ja noch in die Synagoge gegangen, wenn auch vor dem Krieg. Aber man ließ doch nicht einfach seine ganze Existenz zurück. Und was sollte Rubinrot in Paris oder Amsterdam? Er verstand zwar Hegel und Marx, aber als Fremdsprache nur Latein. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass deutsche Philosophen im Ausland dringend gebraucht wurden. Ob ich vielleicht, fragte er und fiel ins Schweigen. Ich wurde ungeduldig, denn ich war auf dem Weg, und obwohl ich mich nicht mehr erinnere, wohin, war es mir unangenehm, dass er so lange vor meinem Haus stand. Er müsse etwas in die Schweiz bringen, brachte er schließlich heraus, ob ich ihm behilflich sein könne. Ich wüsste ja, fügte er stockend hinzu, dass es für ihn jetzt schwierig sei. Sein Vater könne ihm doch gewiss helfen, meinte ich. Und nun kam ich doch auf Jacquier und Securius. Er arbeitet nicht mehr bei Ihnen, entgegnete Rubinrot. Da habe er ja Glück gehabt, bemerkte ich, und als ich Rubinrots irritierten Gesichtsausdruck sah, fügte ich hinzu, in gewisser Weise. Ich dachte ja wirklich nur an den Einsturz des Gebäudes. Vor 2 Jahren haben Sie eine neue Geschäftsleitung eingesetzt, und danach sind Sie die anderen Ebenen durchgegangen, sagte er. Es ist im Moment nicht leicht für Leute wie uns. Als er zu mir aufschaute, entschuldigend, beinahe ängstlich, in jedem Fall unterwürfig, wurde ich wütend. Er tat ja gerade so, als könnte ich etwas an seiner Lage ändern, als wäre ich gar schuld an seiner Misere. Es tut mir leid, sagte ich, aber du machst dir falsche Vorstellungen vom Reisen mit Diplomatenpass. Ich bin nur Legationssekretär. Natürlich, murmelte er. Natürlich. Ich verabschiedete mich, denn ich war wirklich spät dran. Als ich bei der Potsdamer Straße ein Taxi anhielt, sah ich, dass Rubinrot noch immer reglos vor meiner Tür stand und zu Boden blickte. Kurz überlegte ich, ihn nach Karl zu fragen, doch der Fahrer drängte zum Einstieg. Wahrscheinlich habe ich erst durch die Barowa verstanden, dass eine neue Phase angebrochen war. Lida Barowa aus Prag tauchte kurz nach den Olympischen Spielen im Gerede der Reichshauptstadt auf. Anfang 20, dunkles Haar, dunkle Augen, eine arglose Schönheit, bewies sie in gewisser Weise, dass selbst das Regime nicht wie Götter enthoben war. Ein Streit auf Schwanenwerder machte die Runde. Der Schauspieler Gustav Fröhlich, der mit der Barowa liiert war, erwischte sie vor seiner Villa auf dem Trittbrett von Goebbels Wagen, in ein Gespräch mit dem Minister vertieft. Daraufhin, so hieß es, habe er Goebbels geohrfeigt. Es war, wenn ich mich nicht irre, die einzige halbwegs öffentliche Ohrfeige, die das Regime einsteckte. Sie wurde zum geflügelten Wort. »Wollen Sie nicht einmal Fröhlich sein?« Auch wenn natürlich keiner von denen, die es so dahin sagten, nur einen einfachen SA-Mann zu Ohrfeigen wagte. Goebbels habe bloß gelächelt, hieß es. Er wusste ja, dass er gewonnen hatte. Aber die Inszenierung war durchlässig geworden. Wer wollte, konnte sehen, dass den Machthabern nicht mehr genügte, was sie bis hierher erreicht hatten. Es war ja nicht so, dass wir nichts sahen oder hörten oder wussten. Wir wussten und sahen und hörten allerhand, aber man dachte doch vor allem über das nach, was einen interessierte, etwa eine tschechische Schauspielerin, die sich zu oft an der Seite des deutschen Propagandaministers zeigte. Über den Rest lebten wir so hinweg. Kein Wunder, dass der Minister sich zu anderen flüchtet, erklärte mir ein Kollege beim Mittagessen. Seine Frau soll ja hysterisch sein. Was Sie nicht sagen, murmelte ich. Ganz dünnhäutig von den vielen Schwangerschaften. Lida Barova wird ihr den Rest geben, erklärte er lächelnd. Hat er vor, sie auf einen Auslandsbesuch mitzunehmen? Fragte ich. Soweit käme es noch, rief er. Dann ist es nicht unsere Sorge. Aber soweit wird es noch kommen. Soweit wird es kommen. Und was machen wir dann? Dann organisieren Sie einen Besuch bei den Filmfestspielen in Venedig. Und bis dahin, Herr Fellner, kümmern wir uns um die Wirtschaft. Ich nickte ihm zu und verließ den Tisch. Einmal im Monat lud Taube zu sich ein. Und die Zusammenkünfte verliefen in so beruhigender Gleichförmigkeit, dass ich verwirrt war, als ich eines Abends neben Stein eine junge Frau vorfand. Mit Stupsnase, flacher Brust und gemütlichen Armen. Ich nahm an, es sei seine Verlobte. Doch da kam eine andere Frau vom Bad zurück und Stein stellte sie uns stolz als seine Caroline vor. Sogar Taubes Frau saß an diesem Abend bei uns, an einer Ecke des Tisches verräumt und schweigend. Die Stupsnasige hörte auf den Namen Nina und Taube platzierte mich ihr gegenüber. Lächelnd beobachtete er, wie wir Höflichkeiten austauschten. Nina wirkte fröhlich, ohne Begabung zum Witz, gebildet, ohne überraschend zu sein, und sie kam aus einer guten, wiewohl nicht adeligen Familie. Kurz, ich mochte sie schon deshalb nicht, weil sie das war, was Taube sich an meiner Seite vorstellte. Da wir uns mit Rücksicht auf die Frauen beim Alkohol zurückhielten, verliefen die ersten Gänge schleppend. Man sprach über die Gartenschau in Düsseldorf und ein Ausflugslokal in Berchtesgaden. Nina liebte Ballett und Caroline Beethoven. Erst beim Dessert holte Taube den Cognac und nach dem ersten Glas schwärmte er lebhaft von der Luftwaffe, die sich in Spanien bewies. Richthofen ist ein Held, ein Künstler ist er. Nimm den Flug über Guernica. Sie haben die Stellungen des Gegners binnen Stunden zerstört. Stein nickte und atmete schnell. Und du glaubst, dass die Basken den Rest ihrer Stadt selbst angezündet haben? Fragte ich. Willst du behaupten, unsere Fliegerstaffel hätte Zivilisten bombardiert? Mir wäre wohler, wenn wir uns aus fremden Kriegen heraushielten, sagte ich und blickte auf die bayerische Creme. Ein Offizier tut vor allem gut daran, sich aus dem Politischen herauszuhalten, sagte Taube. Für dich freilich, wenn du meinst, gilt anderes. Ich rede nur von unseren militärischen Fähigkeiten. Oh, natürlich müsst ihr mit eurem Militär prahlen, wehrte Nina ab. Die männliche Stärke zeigt sich ja so gut darin. Was ist denn eigentlich Stärke? Ihr mögt im Schützengraben bestehen, aber eine Mutter hat Kinder geboren, sagte sie und blitzte uns triumphierend an. Ihr schenkt Leben und wir müssen uns mit dem Tod herumschlagen, das ist wahr. Nur braucht man eben beides, liebe Nina, so viel wirst du mir zugestehen. Es gibt einige so wundervolle Frauen, aber die Zeitungen berichten doch fast nur von euren Richthofens. Ihr macht euch selbst schwächer, wenn ihr in der Sphäre des Mannes hausieren geht. Im Öffentlichen, Politischen, am Ende noch im Kriegerischen. Es ist auch im Übrigen gar keine schöne Aufgabe, will ich dir sagen. Und was wollten die Republikfrauen mit ihren langen Hosen und ihren Pamphleten? Sie haben sich für eigenständig gehalten, dabei haben sie nur die Männer schlecht imitiert. Von denen rede ich doch nicht, sagte Nina. Magda Goebbels ist bewundernswert. Was ist eigentlich an diesem Gerücht über die Schauspielerin dran? Fragte Stein. Und wir alle sahen überrascht zu ihm. Ich weiß nicht, ob es wegen der Frage war oder weil er überhaupt einmal etwas sagte. Es muss schrecklich für seine Frau sein, rief Steins Verlobte. Und trotzdem hält sie ihre Familie zusammen. Jemand wie sie lässt sich nicht unterkriegen, sagte Nina. Sie schafft ihren Kindern ein geborgenes Zuhause. Mag drumherum die Welt auch untergehen. Man weiß doch eigentlich wenig über Frau Goebbels, warf ich ein. Was ist Glück? Fragte Nina in die Runde. Eine unbeschwerte Kindheit. Und die schaffen die Mütter, die eigentlichen Heldinnen. Da kannst du deine Piloten noch so oft hochleben lassen, Georg. Touché, sagte Taube und goss uns Männern Cognac nach. Wenig später, als Nina und die Steins bereits im Vorflur standen, nahm er mich beiseite und fragte leise, »Und? Was denkst du? Sie ist reizend, aber weißt du, in einem Jahr könnte ich schon in La Plata oder Osaka sein. Da kann ich doch jetzt nicht über Frauen nachdenken. Hans, du wirst bald 30. Ich nickte und ging ins Entree, um Nina in den Mantel zu helfen. Zum Abschied küsste ich ihr die Hand, ehe sie zu den Steins in den Wagen stieg. In der Straße war es schon vollkommen still. Nur einzeln brannten noch Lichter in den Fenstern und meine Gedanken schwankten vom Schnaps. In Basel sprach ich bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich vor. Es ging um neue Kredite für das Deutsche Reich. In der Wilhelmstraße war ich zuständig für Außenhandel oder das, was davon übrig war, seit das Reich seine Wirtschaft auf Eigenstaatlichkeit umstellte. Sicher, manches hätte mich stutzig machen können. Die zunehmende Abschottung der Wirtschaft, die Höhe der Kredite, die wir von der Schweizer Bank bezogen, auch die finanzpolitischen Experimente und der Vierjahresplan. Aber es saß ja allen noch der Schreck der Inflation in den Gliedern und man nahm eben, was man bekommen konnte. So reimte ich es mir zusammen. Mehrmals fragte mich Herr Fössli, ob ich ihm folgen könne. Es war nicht schwer. Bedenkenlos gestand er mir das meiste zu und wiederholte zuvorkommend, dass alles nach unseren Wünschen erledigt werde. Aber ich muss abwesend gewirkt haben, ohne dass ich hätte sagen können, weshalb. Als wir uns zum Ende der Besprechung gegenseitig unserer vorzüglichen Hochachtung versicherten, konnte ich kaum glauben, dass es erst Mittag war. Mein Nachtzug ging am späten Abend und so fuhr ich nach Luzern, um das neue Kunstmuseum zu besuchen. Ein moderner Bau am Ufer des Vierwaldstätter Sees. Und ich wanderte zwischen dem Lichtspiel auf einem Waldboden und einem nackten Männerrücken umher, dessen Schulterblätter im Rauschen blauer Linien ausliefen. Lange stand ich vor einem kleinen Gemälde von Vermeer, aus dem eine Frau geradezu herausleuchtete. Ich sog ihre Helligkeit in mich auf und wünschte mir, so tief in das Bild einzutauchen, dass der anhaltende, dunkle Ton endlich verstummte, der unter all meiner Geschäftigkeit lag. Nach einer Weile sprach mich der Aufseher an. Es sei nur ein schmaler weißer Rand, so hauchdünn, dass er vom bloßen Auge nicht zu erkennen sei. Aber er erwecke bei uns Betrachtern den Eindruck, als strahle die Frau von innen. Meisterschaft bedeutet ja nichts anderes, als zu wissen, wie man täuscht, sagte er. Und weniges wollen wir so sehr wie betrogen werden. Ich blickte hinaus aufs Wasser, auf die friedlich schaukelnden Bötchen. Es kam mir alles noch ferner und unwirklicher vor als die Szene auf der Leinwand. Als ich mich wieder dem Bild zuwandte, stand eine blonde Frau vor dem Gemälde. Ihr in sich gedrehter Haarknoten glänzte in der Sonne und einen Moment dachte ich, es sei Magda. Natürlich war das Unsinn. Sie war keine Frau mehr, die allein in einem Museum stand, so wie sie damals neben Helmut und mir gestanden hatte, um uns Beckmanns Pinselführung zu erklären. Und doch schien mir, ich sähe die Bilder wieder durch ihren Blick. Und vielleicht bin ich nie ohne sie in einer Ausstellung gewesen. Vielleicht habe ich jedes Bild mit ihrem Blick gesehen. Mit ihr zusammen etwas darin gesucht. In bedrückender Langsamkeit drehte sich die Frau mir zu. Um ihre Augen strahlte ein Faltenkranz und ihr Haar war nicht blond, wie ich nun merkte, sondern bereits vom Alter ausgeblichen. Sie lächelte wohl und ich meinte noch, dass sie mir in schleppendem Schweizerdeutsch etwas nachrief, aber ich eilte schon aus dem Museum ins Freie.
Cédric Cavator mit der 8. Folge aus dem Roman Reichskanzlerplatz von Nora Bossong. Die Aufnahme ist eine Koproduktion von HR2 Kultur und NDR Kultur. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die heutige Folge finden Sie im Internet bei uns, in unserer NDR Kultur App und auch in der ARD Audiothek. Übermorgen, am Freitag, geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Israel hat nach den massiven Raketenangriffen des Irans Vergeltung angekündigt. Das Regime in Teheran habe mit den Angriffen einen schweren Fehler begangen, sagte Ministerpräsident Netanyahu. Aus dem Iran kommen dagegen Warnungen an Israel. Aus Istanbul Klaus Heinrich.
Die iranischen Angriffe mit 180 ballistischen Raketen auf Israel gestern Abend kommentiert Präsident Pezeshkian mit den Worten: Netanyahu muss wissen, dass der Iran kein Kriegstreiber ist, sondern sich jeder Bedrohung entschlossen entgegenstellt. Dies ist nur ein kleiner Teil unseres Potenzials. Lassen Sie sich nicht auf einen Krieg mit dem Iran ein. Zitat Ende. Im iranischen Staatsfernsehen wurden die Angriffe auf Israel gefeiert und auch auf den Straßen gab es vereinzelt Jubel. Der iranische UN-Botschafter Iravani hat den Raketenangriff als Reaktion auf die israelische Aggression bezeichnet. Er verwies unter anderem auf die Tötung des Hamas-Anführers Haniyeh in